Endlich Eigenheim. Der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Endlich Eigenheim. Der Podcast rund um das Thema Eigenheimfinanzierung, Immobilienfinanzierung von und mit Thorsten Kotzern. Wer kennt ihn nicht aus den zahlreichen Kanälen wie Instagram oder hier auf dem YouTube-Kanal? Und Thorsten ist ja nicht nur mittlerweile relativ bekannt in der Region, sondern Thorsten ist wirklich ein ausgemachter Experte für das Thema Immobilienfinanzierung. Er finanziert nicht nur Immobilien, sondern auch zum Beispiel Autos oder auch Umschuldungen.
Machst du auch? Umschuldungen, Privatkredite, Geldbeschaffung, das kommt noch hinzu.
Genau. Und bisher war es immer so, Thorsten hat den Podcast moderiert und hier unterschiedliche Experten eingeladen zu Themen eben rund um das Thema Eigenheimfinanzierung. Versicherungsberater waren dabei, Immobilienmakler waren dabei. Und jetzt switchen wir das Ganze ein bisschen, weil wir wollen mehr erfahren über Thorsten aus seiner Welt, aus seiner Praxis, weil da für uns jetzt auch, sag ich mal, die Dinge drin sind, die das Ganze spannend machen, wenn wir, also ihr da draußen, planen zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen und die dann auch, in den meisten Fällen ist es ja auch so, zu finanzieren. Da gibt es eine Menge Dinge zu beachten. Mhm. Und bevor wir einsteigen, vielleicht einmal die Frage, weil das interessiert mich schon lange, wir arbeiten ja schon eine Zeit lang zusammen. Was war so der schwierigste Fall, an den du dich bisher erinnern kannst?
Es ist eine sehr gute Frage.
Das denke ich, kommt ja auch von mir.
Stimmt, muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, aber es gibt ja immer Fälle, die so im Kopf hängen bleiben. Und ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, ich habe letztes Jahr eine Finanzierungsanfrage gekriegt von einem ehemaligen Maklerpartner von mir, der ein Mehrfamilienhaus hatte. Und der hat mir einen Kunden geschickt, der kam aus Stuttgart ursprünglich und hat da auch gelebt. Der hatte dann eine GmbH, kommt aber ursprünglich hier aus Mönchengladbach.
Also ein Selbstständiger dann?
Ein Selbstständiger, ja. Mit seiner Frau hatte der eine GmbH und er wollte aber seinen Lebensmittelpunkt wegen den Kindern wieder nach Mönchengladbach bringen und wollte das ein Mehrfamilienhaus kaufen. Mhm. Und das Ganze, ne, GmbH und so weiter, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Selbstständige, das ist nicht immer ganz einfach. Und in seinem Fall war es wirklich nicht einfach. Also der hatte noch eine Eigentumswohnung da unten in Stuttgart, der hatte eine Eigentumswohnung in Mönchengladbach, da wohnte seine Schwiegermutter drin.
Aber das sind ja eigentlich gute Grundlagen, weil Eigenheim bzw. Immobilien habe, habe ich auch Kapital, was ich dann zum Beispiel als Sicherheit hinterlegen kann für eine Finanzierung. Warum war das trotzdem schwierig?
Schwierig war, weil es eine GmbH war, wir hatten die Corona-Zahlen da drin und der war halt davon betroffen, dass die Umsätze da eingebrochen sind und sich gerade erst so wirklich wieder erholt hat. Das letzte Jahr war dann gut umsatztechnisch. Wir wollten aber eine Immobilie finanzieren. Ich sag mal, es war auf jeden Fall siebenstellig. Mhm. Die genaue Zahl will ich jetzt auch nicht genau nennen. Mit Mieteinnahmen und das war ein Neubau. Schwierig für die Banken. Und viele Banken mögen dieses Querbesichern nicht. Du hast gerade gesagt, der hat ja Immobilien, da kann er Kapital rausziehen. War jetzt nicht ganz so einfach. Er würde aber, das war auch sein Plan, die Wohnung, wo seine Schwiegermutter drin wohnt, gerne verkaufen. Und die Mutter wäre dann mit in dieses Mehrfamilienhaus eingezogen.
Dann hätte er auch Kapital zum Beispiel als
Eigenkapital. Ne? Er wollte aber mit so wenig Invest rein, wie es geht, was so typisch ist oder häufig, was man so hört.
Und also Invest im Sinne von freiem Kapital, was er einsetzt.
Genau,
er wollte also möglichst hohe Summe finanzieren.
Genau.
Lange Laufzeit wahrscheinlich.
Das war egal. Grundsätzlich, er wollte wieder in seinen Lebensmittelpunkt hierhin zurück. Mit dem Verkauf der Wohnung hätten wir aber nicht die Kaufnebenkosten abdecken können. Das heißt, er musste schon selber mit Kapital reingehen. Und das wurde mir bei vielen Banken abgelehnt. Ne, auch die hier ansässigen regionalen Banken, die auch Selbstständige machen.
Was heißt, er musste mit Kapital reingehen?
Also er musste selber noch Geld mitbringen, um die Kaufnebenkosten dann vollumfänglich abzudecken, damit wir zumindest von einer 100% Finanzierung sprechen. Ne, weil die Kaufnebenkosten, die lagen irgendwie bei 120.000, 130.000 Euro. Die Wohnung hatte aber nur einen Wert von 80.
Okay, da.
Die Differenz wollte er halt nicht so gerne mit einbringen. Ne?
Wollte oder konnte?
Nee, er konnte schon, wollte nur nicht. Mhm. Das ganze Ding war dann schwierig, bei den regionalen Banken angefragt. Die waren auch nicht so happy mit seinen Zahlen, wegen der Corona-Zahlen, was ich eben schon gesagt hatte. Und es war ein langer Prozess.
Und wie hast du es gelöst dann am Ende?
Ich habe mehrere Banken angefragt und ich habe ganz am Ende eine Bank gefunden, die dann doch eine Querbesicherung gemacht hat auf sein Objekt in Stuttgart Und da muss man sagen, das Objekt war circa 600.000 Euro wert. Da hat er noch einen Restsumme gehabt von 200.000. Das heißt, das haben die als zusätzliche Sicherheit mit reingenommen. Und dadurch konnten wir die Finanzierung ganz am Ende auf die Beine stellen.
Also Querbesicherung heißt, ich möchte irgendwas kaufen und finanzieren. Mhm. Und ich habe irgendein Objekt oder Wertgegenstand.
Genau, wo die Bank dann quasi
Sicherheit drauf zugreifen kann.
Genau, wo die Bank dann zusätzlich im zweiten Rang, also das heißt hinter der ersten Grundschuld, eine weitere Grundschuld einträgt und dadurch sich eine zusätzliche Sicherheit holt. Mhm. Ne, machte bei der Bank auch Sinn, weil die dann Bock haben. Ich glaube, Ende des Jahres, von diesem Jahr, wird die Anschlussfinanzierung der Stuttgarter Immobilie fällig, wo die dann sagen, hey, da haben wir zusätzliches Geschäft, da können wir dann die Finanzierung machen. Also es war schon reizvoll für die, macht aber, wie gesagt, nicht jede Bank mit, haben die meistens keine Lust drauf.
Einer hat es dann gemacht?
Einer am Ende hat es gemacht, selbst seine Hausbank hat ihn abgelehnt.
Okay, und was war jetzt sozusagen, also wenn man es jetzt so hört, okay, wir haben einfach, also sind ja gute Bedingungen, eine Immobilie verkaufen, eine andere beleihen oder als Sicherheit einsetzen, dann die Finanzierung machen, klingt eigentlich nicht kompliziert. So.
Kompliziert nicht, aber du musstest, schon kompliziert, weil das Eigenkapital wollte er nicht einsetzen. Das ging nur mit der Zwischenfinanzierung beziehungsweise zusätzlichen Sicherheit, was viele Banken dann abgelehnt haben. Dann war der Kapitaldienst bei den ein oder anderen Banken, also die Haushaltsrechnung, nicht gegeben, beziehungsweise wurde anders gesehen, als ich die gesehen habe. Und es war schon, wir haben viele Banken angefragt. Ne? Also das kommt vor bei Selbstständigen, dass man da anfragen muss. Da hatte ich ja auch schon mal gesagt, du musst immer Leckerchen verpacken und so weiter, der Bank erstmal signalisieren, hey, ich habe hier ein richtig tolles Geschäft, ihr könnt da ordentlich Ertrag mitmachen und es ist ein Top-Kunde. Hat aber nicht jede Bank so gesehen. Und da ist dann die Vielfalt, also keine Ahnung, wir haben nachher 7, 8 Banken angefragt und die 8. Bank hat es dann wahrscheinlich gemacht. Also die hat es gemacht, aber ob es die 8. Bank war, weiß ich jetzt nicht. Kann ja, nicht gut, die 7. gewesen sein. Es waren auf jeden Fall einige Anfragen. Kurios war an dem Fall, deswegen, ich reg mich darüber auf. Ganz am Ende stand die Finanzierung, alles war da, hat der Bauträger sich nicht mehr gemeldet zum Verkauf. Wir brauchten dann noch die Teilungserklärung und die hat er nie geliefert bis jetzt.
Das heißt, es steht einfach still, so gesehen.
Nee, wir haben der Bank mitgeteilt, weil ich dem Käufer dann auch gesagt habe oder meinem Kunden, hör mal, irgendwas ist da nicht koscher. Ich würde das nicht machen. Ne? Also auch da zum Schutz des Kunden muss man dem ja sagen, irgendwo ist auch mal gut, ne, dass der vielleicht seine 1, 2, 3, 4 Wochen braucht für so eine Teilungserklärung, okay. Mhm. Aber 2 Monate darauf zu warten und der ging auch nie ans Telefon, hat sich nie zurückgemeldet, hat auf Mails nicht reagiert. Und das sind ja schon so Warnsignale, will ich mit so jemandem zusammenarbeiten? Und da ist es ja auch meine Aufgabe, mein Gefühl, mein Bauchgefühl meinem Kunden mitzuteilen und dem zu sagen, hör mal, ich würde das vielleicht nicht machen, weil warum meldet der sich nicht?
Also zusammengefasst war das ein sehr komplizierter Fall für dich, weil eben sehr viel Aufwand durch die zahlreichen Anfragen, die ihr machen musstet.
Genau.
Ihr habt eine Bank gefunden und am Ende ist das Projekt trotzdem gescheitert, so gesehen.
Korrekt. Aber Kunde ist mega happy trotzdem und hat jetzt, ich glaube, letzte Woche haben wir telefoniert, jetzt hat er ein neues Objekt gefunden und das gehen wir jetzt die Tage an.
Okay, also hat das noch ein gutes Ende genommen in dem Fall?
Ja, zumindest, also mir persönlich, das habe ich mir auch gesagt, ne, er will ja zu mir in die Gegend ziehen und mir persönlich ist es ja wichtig, wenn ich meine Kunden auf der Straße treffe, dann will ich nicht den hier machen, die mich nicht sehen, sondern ich will mich freuen und die sollen sich auch freuen, wenn sie mich sehen.
Ja, schöner
Ansatz. Dieses Gefühl hatte, sonst hätte er sich ja nicht wieder bei mir gemeldet. Also ne, Vertrauensverhältnis ist da, er fühlt sich gut aufgehoben, ist dankbar, dass ich ihn halt auch vor dem einen oder anderen Invest geschützt habe.
Aber das heißt, die Geschichte belegt ja auch vor allem, klar, du pickst sie raus, weil das eben Thema Selbstständigkeit das Ganze eigentlich ja auch
sehr, kompliziert,
sehr kompliziert gemacht hat. Aber trotzdem ist die Geschichte ja auch ein Beleg dafür, dass es eben doch funktionieren kann.
Genau, ganz am Ende haben wir es ja hingekriegt. Ne? Es war ein Marathon, es ist kein Sprint. Aber ganz am Ende sind wir als Sieger gekürt worden. Ne?
Jetzt muss er auch
vom Platz gegangen, würde ich
ganz sagen. Aber jetzt muss er bei Selbstständigen sagen, ist es ja eben der Solo-Selbstständige, der seit einem halben Jahr in der Selbstständigkeit ist, ist ja nicht gleich der Selbstständige, der seit 20 Jahren
eine GmbH hat
oder
Einzelunternehmen
ist. Kapital, Eigenheime, genau. Also Immobilien schon hat.
Ja.
Oder auch andere Wertgegenstände. Man kann ja theoretisch auch, wenn man jetzt eine Uhrensammlung hat, kann man die auch als Sicherheit hinterlegen. Wahrscheinlich dann nicht mehr zu Hause, aber vielleicht bei der Bank. Geht sowas?
Ja, ja. Nee? Also habe ich mal gehört, habe ich aber noch nie gesehen. Und ich habe mal versucht, weiß ich noch, bei einer anderen Finanzierung wirklich wertvolle Autos von einem Gutachter auch bewertet worden, als Sicherheit zu hinterlegen. Hat die Bank gesagt, Was sollen wir damit?
Da musst du die verkaufen und dann das Geld einsetzen.
Genau, also ne? In dem Fall haben die damals, mussten die die Autos erst verkaufen.
Und dann?
Das dauert natürlich, weil das hat ja seinen Markt und du willst ja auch nicht unter Wert verkaufen und schnell, sondern das muss dann auch den Wert bringen, damit das eingesetzt werden kann, ne?
Jetzt haben wir ja gesagt, Selbstständige generell schwierig. Ja. Hier gibt's ja die Faktoren. Einmal, also die Sicherheit ist für die Bank ja immer so ein ganz entscheidender Faktor. Ja. Aber was gibt es generell für Faktoren, die bei einer Finanzierung, wo man sich, also was so die Hauptfaktoren sind, um die es geht? Thema, also ich meine, das Objekt natürlich zum Beispiel.
Also genau, also grundsätzlich kannst du es ja wirklich so einklastern, wie sieht die Bonität aus? Ne, passen Einkünfte, passen Vermögensverhältnisse, passt das Eigenkapital, wie viele Verbindlichkeiten hat der, was hat der für Verbindlichkeiten, ne, also Immobilien oder Autos haben ja ist eine andere Verbindlichkeit für eine Bank, als wenn ich jetzt sage, hör mal, ich brauche ein Darlehen, 15.000 Euro, ja, willst du damit machen, ja, ich will in Urlaub fliegen. Das ist ein anderes Darlehen, als wie wenn ich eine Autofinanzierung mache. Mhm. Und wie sieht das Vermögensverhältnis aus? Ne? Oft habe ich auch Anfragen, ich sage jetzt mal 60.000 Euro Privatschulden, 30.000 Euro Eigenkapital. Das ist ein negatives Vermögensverhältnis. Mögen die Banken nicht. Mhm. Weil die können mit Geld nicht umgehen. Zweiter Punkt ist dann natürlich auch, wie sieht das Objekt aus? Was ist das für ein Objekt? Welchen Wert hat das Objekt? Wie werten wir das Objekt ein? Welche Energieeffizienzklasse hat das? Muss da modernisiert werden? Muss da nicht modernisiert werden? Wie lange ist es noch haltbar?
Energieeffizienzklasse, was ist genau. Da? Also ich meine, ich weiß, was es ist, aber kannst du es nochmal erklären, für
also die
es nicht wissen?
Genau, die Energieeffizienzklasse wird ja von einem Energieberater, Schornsteinfeger, oder kann man auch selber im Internet machen, über die Jahreswerte des Verbrauchs. Und im Endeffekt sagt der Energiewert aus, welchem Status oder in welchem Status das Objekt ist in der Werthaltigkeit. Mhm. Ne, und da gehen wir von einer Skala von A, was wirklich top ist, zu H, wo du sagst, oh mein Gott, ne, lass lieber die Finger davon, hier musst du ordentlich investieren, weil die Banken sind von der Regierung und auch von der BaFin, das ist unsere Aufsichtsbehörde, stark angehalten, die Energiewerte der Häuser zu verbessern, damit unsere Regierung weiterhin sagen kann, wir tun alles für die Umwelt.
Aber es ist ein Muss, also ja. Du hast jetzt H gesagt.
Ja, also A. Grundsätzlich, wenn ich eine Finanzierung einreiche mit G oder H, ist immer Modernisierung dabei. Muss, weil alles andere wird sofort abgelehnt. Selbst die Modernisierung reicht manchmal nicht aus, weil die Nachhaltigkeit oder falls weitere Modernisierungen nicht stimmen, dann muss auch die Haushaltsrechnung dazu stimmen, du musst Rücklagen bilden können. Das muss man alles so im Blick haben, dass das Haus immer weiter in einem guten Wert bestehen bleibt. Ne, damit die Werthaltigkeit der Immobilie, die Sicherheit gegeben ist. Und daraus ergeben sich Kombinationen und am Ende muss es passen.
Hast du auch mal als Immobilienmakler gearbeitet?
Nein.
Von deinem Wissen her denke ich manchmal, du könntest das theoretisch auch machen, weil du ja nicht nur über die Finanzierungsseite unglaublich viel weißt, sondern auch tatsächlich über das Thema eben Immobilie an sich unglaublich viel.
Also muss ich ja. Also ich finde, ein Immobilienmakler sollte viel, viel mehr kontrolliert werden und auch geschult werden, weil ich sage immer, das ist ja auch bei uns Finanzierern so, du musst Ahnung haben von dem, was du tust, du musst die Unterlagen organisieren und von 10 Maklern, 10 Finanzierern sind 8 katastrophal, 2 sind gut. Ja, als Immobilienmakler hast du einfach die Aufgabe, sämtliche Objektunterlagen zu organisieren, egal was es ist, du musst dich drum kümmern und erst dann kannst du das Objekt bewerten und online stellen.
Also nehme ich mal, ich will dich nicht unterbrechen, aber unsere Zeit wird wieder knapp. Oh, ja, genau, die Folge ist schon fast wieder vorbei.
Ja.
Aber dann nochmal zusammengefasst, eben das tatsächlich, wenn man jetzt, wir haben ja auch Zuschauer und Zuschauerinnen, die vielleicht aus Berlin oder München zuschauen, die jetzt auch natürlich bei dir anfragen können, weil du kannst auch deutschlandweit arbeiten, theoretisch muss man nicht vorbeikommen.
Ja.
Aber wenn jetzt in ihrer Region einen freien Immobilienfinanzierer suchen, dann wirklich auch darauf zu achten, dass der auch in diesem Thema Immobilien wirklich drin ist, da mal die eine oder andere Frage zu stellen, um das zu überprüfen, weil das einfach auch enorm wichtig ist für dieses Storytelling, wie du es nennst, für die Bank, um da am Ende eine gute Lösung zu finden.
Grundsätzlich, wenn ich mich auf die Suche machen würde, ich würde als allererstes bei Google gucken, wie sind die Bewertungen, ich würde dem gezielte Fragen stellen und ich schicke meinen Kunden ja eine Übersicht, welche Unterlagen ich von dem Immobilienmakler brauche. Und wenn ich dann nicht alle Unterlagen von der Immobilie bekomme, läuft ja schon irgendwas schief, ne? Und wie will der ohne die Unterlagen eine Einwertung machen? Dann würde ich den Kaufpreis schon mal hinterfragen. Und ganz am Ende ist es wie bei allem, was wir machen, du brauchst, egal mit wem du redest, ein gutes Bauchgefühl. Und wenn dein Bauchgefühl und dein Kopf sagt, okay, dann ist okay. Wenn du irgendwie sagst, weiß ich nicht, fühle mich gerade nicht wohl oder sonstiges, lass die Finger davon, geh zum nächsten. Sage ich meinen Kunden auch immer. Das ist das allererste, was ich sage. Ne? Es ist keine Pflicht, bei mir sitzen zu bleiben und zu sagen, mit dir will ich jetzt zusammenarbeiten. Sondern wenn du irgendwie sagst, meine Nase ist schief, das passt dir nicht, ich trage keinen Anzug, passt dir nicht. Ja, sorry, ich kann es nicht verändern. Ich werde niemals wieder einen Anzug tragen. Dann geh. Dann bin ich nicht der Richtige.
Gutes Stichwort, für mich bist du der Richtige. Nicht nur der Gesprächspartner, sondern auch, was das Thema Finanzierung angeht. Und das kann ich auch nur allen empfehlen. Wer jetzt bis hierhin gehört hat, ist ja sicherlich an dem Thema ein bisschen interessierter, als nur mal reinzuhören und kann sich jederzeit logischerweise gerne an dich wenden.
Ja.
Über alle möglichen Kanäle, von der Internetseite eben bis hin zu, auch hier im Kanal gerne kommentieren
bei YouTube. Gerne.
Und für heute war es das. Wir könnten natürlich noch tiefer reingehen, das machen wir bei der nächsten Folge, weil je nachdem, wo ihr es hört, vielleicht seid ihr jetzt auch angekommen, könnt jetzt aussteigen und dann zur Arbeit gehen. Dann könnt ihr beim nächsten Mal wieder zuhören, wenn es heißt Endlich Eigenheim, der Podcast von und mit Thorsten Kotzan. Danke für heute.
Ich habe dir zu danken und wie gesagt, wie Peter schon gesagt hat, kommentieren nicht vergessen. Ich werde auf jeden Fall antworten, weil meine Kundschaft ist mir wichtig und ihr seid mir genauso wichtig.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.